Ja, auch von mir einen herzlichen guten Morgen. Und ich bitte den Vater, dass er uns sein Wort segnet, was wir jetzt hören. Und zwar steht es im Galater 5, die Verse 1 bis 6. Es war einmal ein König, der lebte auf einer Insel mit seinem Sohn und etlichen Bediensteten zusammen. Eines Tages rief er seinen Sohn zu sich: Johann, ich habe da einen Auftrag für dich. Mein Freund Andreas lebt auf dem Festland. Mit dem möchte ich gerne ein Festmahl halten. Sei bitte so gut und nimm dir die Fähre und hol ihn ab. Eine Einladung habe ich ihm schon geschickt, er weiß Bescheid. Natürlich braucht er für die Überfahrt nichts zu bezahlen, denn schließlich ist die Fähre längst bezahlt und der Treibstoff kommt aus eigener Produktion. Ja, Vater, kein Problem. Ich mache mich gleich auf den Weg. Johann fährt also los über den 30 Kilometer breiten Sund und legt an der Anlegestelle auf dem Festland an. Andreas steht schon da und wartet. Er kommt an die Reling heran und begrüßt seinen Freund Johann. Die beiden kennen sich von früher. Also Johann, ich werde jetzt nicht mit dir auf die Fähre steigen und mit dir mitkommen. Und schon gar nicht kostenlos. Warum denn das? Ich habe doch gar nichts dafür getan. Verwundert schaut ihn Johann an. Ja, willst du denn die Einladung meines Vaters ausschlagen? Nein, natürlich nicht. Ich werde gerne zu ihm kommen. Aber wenn du nicht mit mir fahren willst, wie willst du dann hinkommen? Andreas grinst. Ganz einfach, ich baue eine Brücke. Johannes schaut ungläubig. Eine Brücke? Wie willst du denn das bewerkstelligen? Ach, so geht's doch besser. Aber das ist kein Problem. Ich kenne da einen Architekten, der schuldet mir noch einen Gefallen, weil ich ihn mal aus einer misslichen Situation gerettet habe. Der wird mir die Brücke berechnen. Dann habe ich da noch einen Geheimtipp für das Holz, die Pfähle und Bohlen für den Steg. Da war neulich in der Zeitung ein super Sonderangebot. Geld genug dafür habe ich mir auch schon erarbeitet. Die Ramme für die Pfähle wird mir mein Bruder zur Verfügung stellen. Der hat einen Maschinenverleih in der Stadt. Johannes war fassungslos. Aber warum der Aufwand? Du kannst doch einfach mit mir mitfahren. Nein, das ist nicht nötig. Ich schaffe das mit eigenen Mitteln. Ich kann das aus eigener Kraft. Johann ruft seinen Vater, den König, an und berichtet ihm. Der überlegt kurz und gibt dann die Anweisung: Du bleibst am Anleger und wartest auf Andreas, auch wenn es länger dauert. Ja, es dauerte länger. Nach einem Monat stand die Statik, nach weiteren 2 Monaten lag die Baugenehmigung vor. Mitte des 4. Monats dann der feierliche 1. Spatenstich. Der 1. Pfahl wurde gerammt. Es ging zunächst gut voran. Dann wurde der Untergrund steinig, die Bauarbeiten stockten. Es musste ein Gutachten eingeholt werden. Im 7. Monat ging es dann weiter. Nach einem Jahr waren dann die ersten 100 Meter des Steges fertig und wurden stolz der Presse präsentiert. Dann plötzlich der Schock. Bisher hatte man in seichtem Wasser gebaut. Nun aber ging es steil den Sund herab, unter Wasser. Die Pfähle reichten nicht mehr bis zum Grund und noch längere waren auf dem Markt nicht zu bekommen. Soweit diese zugegebenermaßen merkwürdige Geschichte. Was treibt diesen Andreas wohl an? Kann man das überhaupt nachvollziehen? Dazu hilft uns der heutige Bibeltext aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 6. Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lasst. Ich, Paulus, sage euch deshalb in aller Deutlichkeit: Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird alles nutzlos sein, was Christus für euch getan hat. Und noch einmal erkläre ich jedem Einzelnen von euch: Wer sich beschneiden lässt, der muss das ganze Gesetz mit allen seinen Forderungen befolgen. Wenn ihr aber durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt, dann habt ihr euch von Christus losgesagt und Gottes Gnade verspielt. Wir aber vertrauen darauf, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus von Gott angenommen werden. Er hat uns ja durch seinen Geist diese Hoffnung geschenkt. Wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind, ist es völlig gleich, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Bei ihm gilt allein der Glaube, der sich in Taten der Liebe zeigt. Wer waren denn diese Galater, an die Paulus hier schreibt? Wahrscheinlich ist die römische Provinz Galatien gemeint, also Antiochien in Pisidien, Ionium, Lystra und Derbe, also das Zentrum der heutigen Türkei. Die Hauptstadt der heutigen Türkei, Ankara, ist die Hauptstadt Ankyra zur Zeit des Paulus, der damaligen Landschaft Galatien. In diesen Provinzen waren einige Pharisäer, also strenggläubige jüdische Gesetzeslehrer, unterwegs, für die das Gesetz des Moses und alle daraus abgeleiteten Regeln das Wichtigste waren. Die trafen auf das damals durch die Mission des Paulus zu Christen gewordenen Menschen. Statt nun zu sagen, das ist alles Quatsch, was euch Paulus erzählt hat, sagten sie, dass Paulus damit ja nur den Anfang gemeint haben könnte. Richtig Christ wird man erst, wenn man sich auch an die Gesetze des Mose hält. Ja, das ist so ein Prinzip, was die Kirche immer wieder macht. Denn wir sehen das auch damals zum Beispiel, der Tannenbaum ist so in unser Glauben gekommen, einfach mit hineingenommen in den Glauben, was an heidnischen Sachen so da war. Gar nicht als Widerstand, sondern einfach mit integrieren. Da wurden also verschiedene Speisevorschriften gelehrt, die Einhaltung des Sabbats und ein umfangreicher Verhaltenskodex. Naja, und richtig zu Gott gehört man doch erst, wenn man das auch äußerst sichtbar, wenn das auch äußerlich sichtbar wird, nämlich in der Beschneidung. Paulus befand sich zu der Zeit wahrscheinlich gerade in Korinth. Er greift zur Feder, weil unter damaligen Verhältnissen ein Blitzbesuch in die Provinz Galatien außer der Reichweite war. Und in diesem Galaterbrief spüren wir die Erregung des Paulus. Er wird geradezu wütend und schreibt in einer ungewohnten Schärfe an die Christen in Galatien. Aber was regt Paulus denn nun so auf? Es kann doch wohl nicht schaden, wenn man die 10 Gebote einhält, einen Ruhetag einlegt, wie Gott selbst gesagt hat, und unreine Speisen meidet. Nein, natürlich nicht. Wenn man als Christ diese Dinge einhält, ist da sicherlich nichts gegen zu sagen. Und das ist es auch nicht, was Paulus bemängelt. Es ist vielmehr der Anspruch der Pharisäer, dass diese Dinge einzuhalten sind, wenn man zu Gott kommen will. Für die Pharisäer sind sie Bedingung, um Gott angenehm zu werden. Und dagegen hat sich schon Jesus selbst gewandt. Der Mensch ist immer geneigt, sich den Himmel verdienen zu wollen. Und dafür gibt es Regeln, die einzuhalten sind. Ist man gut darin, kommt man Gott näher. Völlig falsch, schreit Paulus heraus. Er war selbst Pharisäer, er weiß genau, worauf das hinausläuft. Er hatte die Christen verfolgt und wollte sie zwingen, sich dem Gesetz zu unterwerfen. Aber dann ist er Jesus begegnet und hatte erkannt, dass man so Gott nicht näher kommen kann. Durch Christus sind wir frei geworden, hält Paulus den Galatern entgegen. Frei geworden? Wovon denn? In erster Linie meint er hier frei vom Anspruch des Gesetzes. Aber wenn wir tiefer blicken, dann merken wir, dass es ein Freiwerden von dem Irrglauben ist, dass man sich den Himmel verdienen kann. Das ist eine ganz wesentliche, fundamentale Erkenntnis. Durch Jesus sind wir gerade davon befreit worden. Im alten Judentum und auch noch immer im heutigen Islam ist die Meinung tief verwurzelt, wir müssten gewisse Leistungen erbringen, um Gott wohlgefällig zu werden. Jesus hingegen hat uns gepredigt, dass man noch so gut sein kann und doch wird es nie reichen, um der Heiligkeit Gottes gegenübertreten zu können. Der Mensch ist seit Adam und Eva sündig, das heißt von Gott getrennt. Darum ist er ja auch aus dem Paradies rausgeflogen. Und der Mensch will sein Leben auch nicht an Gott übergeben. Er versucht mit aller Raffinesse, sich gegen Gott zu behaupten. Und dazu benutzt er sogar das Gesetz, welches mal von Gott selbst als Hilfestellung für den Menschen gegeben wurde. Erst durch Jesu Gehorsam bis zum Kreuzestod war es möglich, diese Sünde aufzuheben. Dieses Opfer von Gottes eigenem Sohn hat es überhaupt möglich gemacht, dass irgendjemand sich Gott nun nähern kann. Jesus hat unsere Sünde auf sich genommen und vor Gott getilgt. Das war die Voraussetzung, die zunächst geschaffen werden musste. Dadurch wurde der Weg in die Freiheit für uns überhaupt erst möglich. Und worin besteht nun die Freiheit, die die Galater erlangt hatten? Paulus hatte ihnen diesen Jesus gepredigt. Und die Galater hatten diese Botschaft angenommen und glaubten nun, dass Jesus Gottes Sohn sei. Sie haben Jesus als ihren Herrn anerkannt und ihr Leben ihm übergeben. Er war für sie ans Kreuz gegangen, er hatte die Leistung erbracht, die niemand sonst erbringen konnte. Und wenn man sich an ihn hält, dann wird man frei. Man muss also keine Leistung mehr erbringen. Dann muss man nicht mehr besonders gut sein, um zu Gott kommen zu können. Man muss sich nur an diesen Jesus halten. Er wird zum Vermittler zwischen uns sündigen Menschen und dem heiligen Gott. Damit tun wir uns aber wirklich schwer. Es ist ein Geschenk Gottes an uns, aber wir wollen uns das nicht annehmen. Und damit erkennen wir schon, dass es wirklich schwer ist, als Befreite zu leben, wie Paulus es hier fordert. Zuerst erschien uns die eingangs erzählte Geschichte sicher wirr und unrealistisch. Aber nach den Ausführungen von Paulus wird nun einiges klar. Der König in der Geschichte ist Gott, der gerne Gemeinschaft mit seinen Menschen haben möchte. Er möchte mit uns ein Festmahl halten, mit uns feiern und fröhlich sein. Aus dieser Sehnsucht heraus schickt er seinen Sohn los, hier den Andreas, also uns, abzuholen. Er betont noch einmal, dass uns das auch nichts kosten wird. Er hat alles bereits bezahlt und vorbereitet. Sein Sohn Johann, also in Wirklichkeit Jesus, macht sich auf den Weg und erreicht Andreas, also uns, auch. Aber Andreas will nicht einfach so an Bord kommen und sich ohne Leistung zu dem König, also zu Gott, bringen lassen. Da vertraut er lieber auf seine eigenen Möglichkeiten, nämlich seine Beziehungen, auf ihm bekannte günstige Bezugsquellen, sein Können. Er schafft das, auch ohne Jesu Angebot. Ja, so sind wir Menschen. Ich kann das. Ich habe alle Möglichkeiten. Ich schaffe das auch ohne Hilfe. Paulus entgegnet den Galatern, dass er durchaus sieht, dass sie im rechten Glauben gestanden haben. Sie haben Jesus erkannt und sich zu ihm bekannt. Alles gut, aber sie sind im Begriff, das alles aufs Spiel zu setzen. Es kommt jetzt darauf an, dass ihr euch nicht wieder unter das Gesetz stellt. Im Klartext, es kommt jetzt darauf an, dass ihr nicht wieder meint, es mit eigenen Leistungen erreichen zu können. Naja, so ein bisschen kann man doch selbst dazu beitragen, dass mein Verhältnis zu Gott besser wird, oder? Beten ist gut, also ein bisschen mehr Gebet, Stille ist gut. Dafür muss ich mir einfach mehr Zeit nehmen. Gutes tun kommt immer gut an. Wo kann ich helfen? Wo werden Spenden von mir gebraucht? Man muss doch sehen können, dass ich ein guter Christ bin. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Natürlich sind alle aufgezählten Dinge nicht schlecht. Wem es ein Anliegen ist, für andere zu beten, nur zu. Wer sich in die Gemeinde einbringt, super. Wer in der Not einem anderen hilft, eventuell auch mit einer Spende, der macht bestimmt nichts falsch. Aber bitte nicht mit dem Hintergrund, um in der Gemeinde gut dazustehen oder ein makelloses Image zu pflegen. Noch einmal ganz deutlich, man kann sich den Himmel nicht verdienen. Und andersherum, wer Jesus ganz vertraut und mit ihm lebt, der kann wahrscheinlich gar nicht anders, als die oben genannten Dinge zu tun. Einfach, weil ihm das auf dem Herzen liegt. Paulus wird nun ganz deutlich und droht schon fast. Ich, Paulus, sage euch in aller Deutlichkeit. So bestimmt und aufdringlich hören wir Paulus selten. Ich, der ich selbst Pharisäer war und genau weiß, was es bedeutet, unter dem Gesetz zu stehen. Ich, der ich erfahren habe, wie grausam und gnadenlos das Gesetz wirken kann. Ich, der ich Menschen ins Gefängnis geworfen und ihnen die durch Christus erlangte Freiheit genommen habe. Ich kann euch gar nicht klar genug sagen, wenn ihr euch beschneiden lasst und damit aller Welt kundtut, dass ihr euch unter das Gesetz stellt, dann könnt ihr nicht mehr Jesu Jünger sein. Jesus ist dafür gestorben, dass wir ohne Vorbedingung, ohne eigene Leistung und ohne Mühe bei Gott angenommen sind. Ihr müsst euch deshalb entscheiden, ob ihr euch weiterhin an Jesus halten wollt oder ob ihr wieder auf euch selbst, also auf eure eigenen Möglichkeiten verlassen wollt. Die Wege schließen sich aus. Man kann nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Und wenn ihr euch für das Gesetz entscheidet, dann habt ihr keinen Anteil mehr an Jesu Rettungstat. Das ist mehr als deutlich. Es geht hier genau darum, auf wen man sein Vertrauen setzt. Auf Gott, also auf Jesus, oder auf sich selbst und seine eigene Leistungsfähigkeit. Und das ist kein Spaß. Paulus macht uns hier deutlich, dass es um nichts Geringeres geht, als den Weg ins Leben zu finden. Der Weg über das Gesetz führt in den Tod. Der Weg mit Jesus führt zu Gott und damit ins Leben. Und täuscht euch nicht, wenn man sich beschneiden lässt, das ist wie ein Vertrag. Man steht fortan unter dem Anspruch des Gesetzes. Und das bedeutet, dass man nicht nur die eine oder andere Regel mehr oder weniger gut einhalten sollte, sondern dass man das Gesetz bis ins Kleinste befolgen muss. Das Gesetz wird dann der Maßstab und dein Richter. Was bedeutet das denn im Klartext? Naja, zunächst einmal gab es drakonische Strafen im Gesetz. Ausschluss aus der Gemeinde, aber auch das Auspeitschen oder sogar Steinigen. Natürlich nur, wenn man gegen bestimmte Regeln verstoßen hatte. Aber vielmehr wiegt in Paulus Augen, dass man, wenn man nicht gut genug war, keine Gemeinschaft mehr mit Gott hatte. Und wenn man das gesamte jüdische Regelwerk betrachtet, war es praktisch unmöglich, alles präzise einzuhalten. So konnte man nicht wirklich zu Gott kommen. Und weil das so ist, hat Gott ja seinen Sohn geschickt, der das Unmögliche vollbracht hat. Wenn man also wieder auf seine eigenen Möglichkeiten vertraut, dann schlägt man das Angebot von Gott aus, welches er uns in Jesus gemacht hat. Es ist Gottes Gnade, dass er seinen eigenen Sohn zu uns geschickt hat, um uns vor ihm gerecht zu machen. Wer sich für das Gesetz und für seine eigene Leistungsfähigkeit entscheidet, der schlägt diese Gnade aus. Aus Gnade seid ihr gerecht geworden, sagt Paulus. Und nur über die Annahme dieses Geschenkes führt der Weg in die Gemeinschaft mit unserem Gott. In unserer Geschichte vorhin haben wir das Kopfschütteln beobachtet. Dieser Andreas ignoriert die ihm hingestreckte Hand, die ihn an Bord der Fähre ziehen will. Er zählt stolz auf, welche tollen Möglichkeiten er hat. Super Beziehung zu einem Architekten. Das wird dann eine echt professionelle Brücke. Beste Materialquellen für absolut gute Ware zu einem traumhaften Preis. Und sogar die nötigen Maschinen kostenlos in der Familie. Da geht doch was. Ist es denn nicht viel besser, eine feste Brücke über den Sund zu haben, als so eine labile Fährverbindung? Und die Fähre kommt doch sowieso nur, wenn der König sie schickt. Nein, bei einer Brücke kann ich jederzeit selbst entscheiden, wann ich zum König gehe und wann eben nicht. Wer kann schon wissen, ob der König mich überhaupt mit der Fähre wieder zurückbringt? Da habe ich doch gar keinen Einfluss drauf. Nein, da gebe ich lieber nichts aus der Hand, auch wenn es länger dauert, die Brücke zu bauen, als einfach mit Johann überzusetzen. Klingt doch gar nicht so abwegig, oder? Wenn ich etwas selber mache, weiß ich, dass es gut wird, sonst würde ich es ja gar nicht erst anfangen. Und ich kann selbst bestimmen und gestalten, und ich kann selbst jederzeit die Sache abbrechen. Wenn ich erst einmal auf der Fähre bin, kann ich höchstens noch bitten, dass Johann umdreht und mich zurückbringt. Wenn ich denn kalte Füße kriegen sollte. Auf der Brücke brauche ich dafür keinen zu fragen. Das scheint ein großer Vorteil. Wir sehen nun schon, wo der Hase langläuft. Der Mensch ist so strukturiert, dass er sich selbst in den Mittelpunkt stellt. Auf sich selbst kann man sich verlassen. Wenn man seinen eigenen Willen durchsetzt, erreicht man das Beste für das eigene Fortkommen und die beste Lebensqualität. Wir werden immer wieder auf Menschen stoßen, die mit ihrem Egoismus andere Menschen drangsalieren und manipulieren. Aber schauen wir mal genauer hin. Sind diese Menschen wirklich glücklich? Oder ist es nicht vielmehr so, dass es immer mehr sein muss, weil noch etwas fehlt? Es ist diese Unersättlichkeit, die den Egoisten prägt. Und er hat etwas bekommen und schon, was er unbedingt haben wollte, und dann ist es auch schon wieder uninteressant. Aber was fehlt ihm denn wirklich? Ist es nicht die tiefe Gemeinschaft mit unserem Schöpfer, die sie niemals erlangen werden? Durch das Lossagen von Gott und das Verlassen auf die eigenen Möglichkeiten verspielt man die Gnade Gottes. Irgendwann ist das Boot abgefahren und man ist nicht mit an Bord. Die Trennung von Gott wird deutlich und bewusst. Wie muss es nun aber richtig laufen, lieber Paulus? In Vers 5 gibt er uns dazu eine klare Antwort. Da steht ganz groß das Wort Vertrauen. Wir aber vertrauen darauf. Was bedeutet das denn nun und wieso ist es dem Selbstsüchtigen nicht möglich, dieses Vertrauen aufzubauen? Der Christ vertraut auf Jesus. Das bedeutet, dass er die Selbstbestimmung zu einem großen Teil an Jesus abgibt. Er erforscht, was Jesus, also Gott, für ihn vorgesehen hat und tut es. Im Glauben weiß der Christ, dass es Gott mit ihm gut meint und dass er die Dinge für mich in einem für mich guten Sinne regelt. Er erfährt, dass Gott ihn lieb hat und dass auch das, was man zunächst nicht als hilfreich oder falsch ansieht, letzten Endes ihm zum Besten dient. Damit baut sich ein Vertrauensverhältnis zwischen dem Christen und Jesus auf und das bedeutet eine Liebesbeziehung. Nur Liebende können einander blind vertrauen. Und da merken wir schnell, dass der Egoist eigentlich nur sich selbst liebt, weil er nur sich selbst vertrauen kann. Anderen gegenüber begegnet er mit Misstrauen. Das ist traurig, das macht einsam. Aber was können wir nun dem Egoisten raten? Wie kann er es lernen, von sich wegzusehen und dann eine Beziehung zu Gott aufbauen? Vers 5 sagt uns dazu, dass man dazu Glauben benötigt. Wenn man an Gott glaubt, dann merkt man schnell, dass wir von Gott auch angenommen sind. Naja, schön und gut, aber das ist doch genau das Problem für den Egoisten, dass er nur an sich selbst glaubt. Stimmt. Da benötigt er Hilfe von außerhalb. Und dafür hat uns Jesus bei seinem Weggehen seinen Heiligen Geist geschickt. Freilich muss der Egoist sich nun überwinden und für den Heiligen Geist öffnen. Sonst wird da nichts mit dem Glauben und dem Vertrauen. Wenn er das aber schafft, dann wächst auch in ihm die Hoffnung und Erkenntnis, dass wir von Gott angenommen sind. Aber natürlich gibt es da noch die große Hürde, dass man sich diesen Heiligen Geist nicht verdienen oder kaufen kann. Man kann nicht über ihn verfügen. Paulus sagt das noch einmal sehr deutlich. Er hat uns ja durch seinen Geist diese Hoffnung geschenkt. Ich erinnere mich an eine Szene, wo der kleine Junge etwas von seinem Onkel geschenkt bekommt und es stumm entgegennimmt. Die Mutter streng zu dem Jungen: Was sagt man, wenn man etwas geschenkt bekommt? Danke. Der Junge guckt seine Mutter an und sagt: Aber darf ich mich denn darüber gar nicht freuen? Da hat der Junge etwas ganz Wesentliches verstanden. Ein Geschenk kann man nicht bezahlen, auch nicht mit einem Danke. Aber man kann es dankbar annehmen und sich darüber freuen. Und bei einem echten Geschenk freut sich dann auch der Schenkende, genauso wie der Beschenkte, über diese Freude. Wir bekommen den Heiligen Geist geschenkt, also ganz ohne Eigen- oder Vorleistung. Und mit ihm die Hoffnung darauf, dass wir von Gott vorbehaltlos angenommen werden beziehungsweise worden sind. Da können wir uns vorbehaltlos freuen und es dankbar annehmen. Und das Schöne daran ist, dass sich dadurch dieses Vertrauensverhältnis aufbaut. Der Christ weiß sich geborgen in Jesus. Er weiß darum, dass Jesus ihn genau kennt und es gut mit ihm meint. Er braucht nichts zu hinterfragen oder zu bewerten, wie es viele dennoch tun. Jesus macht es richtig mit mir. Und noch besser, Jesus hat den Überblick. Viel besser, als es mir je gelingen wird. So kann er mich lenken und durch Situationen durchsteuern, die ich selbst im Moment noch gar nicht überblicken kann. Und so muss der Christ manchmal Dinge tun, die er im Glauben erkannt hat, wo er eigentlich meint, dass es nicht richtig ist. Garantiert, alles, was von Gott kommt, ist richtig. Und später werden wir das meist auch erkennen. Und ich wage mal zu prognostizieren, was wir in diesem Leben dann doch noch nicht verstehen, wird im Himmel später klar und deutlich sein. Diese innere Beziehung ist es dann auch, auf die es wirklich ankommt, nicht auf äußere Zeichen. Wenn wir mit Jesus verbunden sind, sagt Paulus, wie sieht das denn konkret aus? Ich stelle mir das vor wie bei einem Bergsteigerteam. Einer geht voran, befestigt das Seil mit Haken im Berg und sichert damit den zweiten im Team, der ihm folgt. Der zweite muss sich auf den vorderen 100% verlassen. Denn wenn er stürzt, muss das Seil ihn auffangen und vor dem Absturz bewahren. Jesus geht für uns voran, er sichert uns und diese Verbindung zu ihm trägt uns, wenn wir straucheln. Und das Seil? Das ist das Gebet für uns. Wenn wir beten, merken wir, was Jesus mit uns vorhat. Wird das Seil straff, klettern wir los. Auch wenn wir den Vorderen möglicherweise gar nicht sehen können, weil er hinter einem Felsvorsprung verschwunden ist. Bleibt das Seil locker, warten wir ab. Im Gebet merken wir, was Gott von uns möchte, ob wir nun losmarschieren sollen oder abwarten. Aber wir haben immer die Gewissheit, auch wenn wir einen Fehler machen dabei und stürzen, wird uns das Seil halten. Und wenn diese Verbindung steht, ist es völlig unwichtig, ob äußere Zeichen dies auch dokumentieren. Man stelle sich vor, der zweite Bergsteiger würde ein Bild von dem Seil bei sich tragen und behaupten, ohne dieses Bild wäre er unsicher am Berg. Wenn er stürzen sollte, hat das Bild keinerlei Funktion. Einzig das Seil selbst wird ihn halten. In unserem Text geht es ja um die Beschneidung. Und Paulus zeigt auf, dass die völlig irrelevant ist für die Beziehung zu Gott. Sie nützt überhaupt nichts. Einzig der Glaube an Jesus hilft. Aus diesem Glauben heraus wird unser Handeln bestimmt. Aus dem Glauben erwächst Vertrauen und Liebe. An unseren Taten erkennt die Welt, dass wir zu Jesus gehören. Wir helfen einander nicht, weil wir uns davon Vorteile erhoffen, sondern weil es uns ein inneres Bedürfnis ist. Und das kommt aus dieser lebendigen Beziehung zu unserem Herrn. Der Glaube verändert uns. Jesus verändert uns. Lasst uns das wagen und alle weltlichen Hilfsmittel über Bord werfen. Erinnern wir uns noch an das Ende der eingangs erzählten Geschichte? Der fleißige Brückenbauer ist ja sehr erfolgreich mit seinem Projekt. Nach einiger Zeit kann er auch Beachtliches vorweisen. Sicher wird er mächtig bestaunt worden sein und vielleicht hat sich der eine oder andere ja sogar erhofft, auch über diese Brücke gehen zu können, wenn sie mal fertig sein würde. Aber dann der Schock. Andreas hat nicht damit gerechnet, dass sich die Bodenverhältnisse ändern. Der Sund ist viel tiefer, als bisher bekannt war. Da helfen ihm plötzlich keine guten Materialquellen mehr. Die beste Ramme versagt, wenn der Grund nicht mehr erreicht wird mit den Pfählen. Das Projekt ist gescheitert. Schnell erkennen wir, dass man aus eigener Kraft und mit eigenen Möglichkeiten einfach nicht zum König, sprich zu Gott, kommen kann. Wenn der nicht die Fähre mit seinem Sohn geschickt hätte, wäre es unmöglich, zu ihm zu gelangen. Jesus sagt deutlich, ich bin der Weg. Es gibt keine andere Möglichkeit, zum Vater zu gelangen. Auch wenn es so aussieht, als könnten wir mit eigenen Mitteln einen Weg zu Gott finden. Der Sund ist zu tief, es geht einfach nicht. Was für eine bittere Erkenntnis für Andreas. Und ich hoffe nur, dass uns diese Situation erspart bleibt, weil wir rechtzeitig erkannt haben, dass die Fähre, also Jesus, gut für uns ist. Um genau zu sein, es ist der einzige Weg in den Himmel und eine eigene Bemühung führen nur zu Blamage. Es ist ein unscheinbarer Weg. Nichts Glamouröses und nichts Großartiges ist dabei. Wir finden Jesus in der Stille und im Gebet. Dort wachsen das Vertrauen und der Glaube. Ergreifen Sie diese Woche diese Chance. Verzichten Sie auf eigene Bemühungen, in den Himmel zu kommen. Und nehmen Sie dieses großartige Geschenk unseres Gottes für Sie ganz persönlich an. Und vertrauen Sie darauf, dass er es gut mit Ihnen meint. Amen.